Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Folge 263, heute im KorrespondentInnen-Gespräch über den Tankrabatt.
Der Tankrabatt ist das falsche Signal. Wir wollen ja Benzin sparen eher. Und der Tankrabatt führt dazu, dass eher mehr Benzin verfahren wird. Deshalb ist der Tankrabatt eine schlechte Idee, obwohl er nach unseren Berechnungen zumindest teilweise oder sogar größtenteils weitergereicht worden ist an die Kunden.
Das sagt Clemens Fuß, Direktor des Münchner IFO-Instituts. Und wir wollen uns heute mit der Frage auseinandersetzen, inwieweit diese Energiesteuersenkung auf Kraftstoffe irgendwas bewirkt, also abgesehen von Debatten in der Ampelkoalition. Diese Runde im Politik-Podcast, die besteht heute aus
Jörg Münchenberg, ich bin hier Korrespondent im Hauptstadtstudio und zuständig für die Bereiche Wirtschaft und Energie.
Und ich bin Silke Hahner aus der Deutschlandfunk-Wirtschaftsredaktion. Ich bin zuständig für die Automobilindustrie.
Und ich bin Ann-Kathrin Büsker als Korrespondentin mit Blick auf Klima-, Energie- und Umweltfragen dabei und natürlich auch zuständig für die Tankrabattpartei, nämlich die FDP. Ja, vielleicht fragen wir mal direkt, widmen uns direkt zu Beginn der entscheidenden Frage, die eigentlich seit einigen Tagen intensiv diskutiert wird. Der Frage, ob dieser Tankrabatt, diese Energiesteuerentlastung überhaupt funktioniert, ob das bei den Menschen ankommt. Und Jörg, du hast in Redaktionssitzungen in den vergangenen Tagen durchaus immer wieder gesagt, da müssen wir schon ganz genau hingucken.
Ja, ich finde, das ist wirklich schwierig, weil es gibt halt ganz unterschiedliche Einschätzungen. Also man hört immer so pauschal, das sagt zum Beispiel auch der Wirtschaftsminister, der natürlich von der Absenkung der Energiesteuer nicht so schrecklich viel hält als Grüner, der sagt, naja, das kommt ja gar nicht richtig bei den Menschen an. Das ist auch von anderen zu hören, von der SPD zum Beispiel. Saskia Esken hat sich da ja auch sehr dezidiert geäußert. Aber es gibt eben auch andere, zum Beispiel das IFO-Institut haben wir gerade gehört, die sagen, doch, das kommt schon an. Die haben das ja verglichen mit Frankreich zum Beispiel, um da eben einfach so eine Referenzgröße zu haben und sagen schon, diese 29 Cent bei Benzin, 14 Cent bei Diesel, die jetzt gesenkt werden durch die Energiesteuer, das kommt schon größtenteils an. Insofern glaube ich einfach, muss man so ein bisschen mit so pauschalen Urteilen einfach vorsichtig sein.
Ich sehe das ähnlich. Es gibt für alles ein Für und Wider. Natürlich auch für die Methodik, die das IFO-Institut jetzt zugrunde gelegt hat. Also man hätte ja auch andere Länder vergleichen können. Das Handelsblatt zitiert zum Beispiel einen Ökonom aus Österreich, der sagt, hätte man das jetzt mit Österreich verglichen, dann wäre die Weitergabe eben geringer ausgefallen. Ja, also alles so ein bisschen mit spitzen Fingern anzufassen. Und ich fürchte fast, das ist zwar sehr unbefriedigend, aber ich fürchte, dass wir das zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht sagen können, ob der Tankrabatt nun ankommt oder nicht und wenn ja, in welchen Anteilen. Und das ist natürlich für eine politische Debatte nicht sehr hilfreich, muss man auch sagen.
Christian Lindner hat ja auch schon darauf hingewiesen, dass wir dann im September vielleicht erst sehen könnten, ob es was gebracht hat, wenn dann nämlich die Preise wieder hochschießen, wo ich mir denke, das ist dann ehrlich gesagt ja eigentlich auch nicht das, was wir haben wollen. Aber die KollegInnen vom Spiegel beispielsweise, die haben sich ja auch nochmal die Preisentwicklung jetzt ein bisschen differenziert angeguckt und auch den Großhandelspreis nochmal mit einbezogen. Also einmal geguckt, wie sich der Rohölpreis entwickelt hat, wie sich der Großhandelspreis entwickelt hat und wie sich der Zapfsäulenpreis entwickelt hat. Und interessant finde ich eben, dass die ausgemacht haben, dass sich zwischen Rohölpreis und Großhandelspreis im Prinzip so eine große Lücke aufgetan hat, dass das sich immer weiter auseinander entwickelt hat zwischen Ende März und jetzt Anfang Juni. Und die kommen zu dem Schluss, dass auf diesen Wertschöpfungsstufen zwischen dem Rohstoffeinkauf und dem Verkauf des fertigen Sprits eine große Marge gemacht wurde. Und da finde ich, kann man ja schon mal die Frage stellen, was ist dazwischen quasi passiert zwischen Rohöl und dem raffinierten Sprit?
Das ist ja genau das, was das Kartellamt ja auch untersucht hat. Die haben ja auch geguckt, wie entwickelt sich der Rohölmarktpreis, wie entwickeln sich die Preise dann an der Tankstelle. Und haben halt auch gesehen, dass diese schöne Worte Entkopplung, dass das so ein bisschen auseinanderläuft. Und wir wissen ja auch alle, zum Beispiel vor Ferien steigen immer vollkommen überraschend dann die Benzinpreise. Und jeder denkt sich, wie kann das sein? Dann wird dann immer blumig natürlich das Ganze beantwortet. Aber auf der anderen Seite, es ist komplex, es ist schwierig und Christian Lindner, der Finanzminister, hat eben zum Beispiel auch darauf hingewiesen, man muss ja auch gucken, Rohöl wird in Dollar bezahlt. Mhm. Insofern spielt dann wieder das Kursverhältnis zum Euro eine wichtige Rolle. Der Euro ist im Augenblick sehr schwach. Das heißt natürlich auch das ist ein Faktor, den muss man eben mit berechnen. Soll heißen unter dem Strich, es ist wirklich sehr kompliziert.
Und ich finde aber, Jörg, du kommst jetzt schon auf die Ebene, die eigentlich darüber liegt. Ne? Das eine ist die Frage, funktioniert jetzt dieser Tankrabatt ja oder nein? Ist der gesetzgeberisch Schrott, kommt er an, wird er eingestrichen? Das ist jetzt die konkrete Situation. Aber was wir darüber haben, und das ist eigentlich auch, finde ich, eine ganz interessante und ganz wichtige Diskussion, ist, funktioniert eigentlich dieser Tankstellenmarkt? Wie du gesagt hast, jeden Morgen völlig überraschend steigen an jeder Tankstelle um 7 Uhr die Preise an. Dann schwanken die über den Tag, alle in der gleichen Wellenbewegung. Das weiß das Bundeskartellamt, das wissen Vergleichsportale. Vor den Ferien steigen die Preise an und immer bei allen Tankstellen. Und die Frage, die man sich in der Tat stellen muss, ist, und die niemand beantworten kann, woraus setzt sich eigentlich dieser Preis am Ende an der Tankstelle ganz genau zusammen und was beeinflusst den eigentlich ganz genau? Und da herrscht eben keine Preistransparenz. Und das ist schon problematisch, finde ich.
Hm. Und da sind wir natürlich dann wieder bei dem Punkt, dass man das Instrument dann in Frage stellen kann. Weil du könntest ja sagen, in so ein Haifischbecken wagt sich jetzt ein Lindner oder halt die Ampelkoalition mit diesem Tankrabatt 3 Milliarden. Obwohl sie wissen, das ist so ein bisschen so eine Blackbox. Das kann man natürlich grundsätzlich in Frage stellen. Und das Zweite, was du gesagt hast, sehe ich auch so. Dann sind wir natürlich ganz schnell, funktioniert der Markt, reicht das Kartellrecht aus? Das ist die nächste Ebene.
Was ich aber auch spannend finde, ist, dass wir als Verbraucherinnen und Verbraucher offensichtlich uns diesen Schwankungen des Preises nur bedingt anpassen. Weil ich kenne schon einige Sparfüchse, die dann genau gucken und vergleichen und dann zur günstigsten Tankstelle fahren oder auch antizyklisch eben nicht zu den Zeiten tanken, wo die Preise hoch sind. Aber ich wage die These, dass ganz viele von uns das eben nicht tun und einfach dann tanken fahren, wenn der Tank leer ist, wenn man Sprit braucht und dass die hohen Preise da dann irgendwie tatsächlich keine Lenkungswirkung erzeugen. Und das finde ich irgendwie auch einen sehr spannenden Punkt.
Gut, aber das ist tatsächlich was, was wir auch von anderen Märkten kennen, zum Beispiel beim Wechsel der Stromversorger und so. Mhm. Also eigentlich gibt es die Möglichkeit, man nutzt sie nicht. Ich muss gestehen, ich habe mir jetzt erst vor ein paar Tagen diese ADAC-App mal runtergeladen und schaue da auch interessiert nach. Aber wenn ich dann halt auch sehe, die nächste super günstige Tankstelle ist dann irgendwie 4 Kilometer weg, dann spare ich mir das auch.
Ist ja auch Quatsch.
Und denke mir, nee, komm, dann zahlst du die 2 Cent. Dann doch mehr und gut ist.
Was mich zu der Frage bringt, ob wir uns mal genauer anschauen wollen, die Debatte, die jetzt ja geführt wird über die möglichen Übergewinne, die bei den Konzernen entstehen. Also wir können an dieser Stelle nicht hundertprozentig die Frage klären, inwieweit diese möglichen Übergewinne in der Krisensituation tatsächlich ausfallen. Aber wir haben eine große und auch eine sehr aufgeladene politische Diskussion darüber, wie man denn jetzt konkret damit umgeht.
Ja, und ich meine, ich tue mich da tatsächlich so ein bisschen schwer, also habe irgendwie auch die Erfahrung, also es ist wie immer, es gibt viele Argumente dafür, viele gibt es dagegen. So eine Übergewinnsteuer gibt es auch tatsächlich historisch bedingt schon lange, also gerade Frankreich, Großbritannien, auch die USA haben das zu Kriegszeiten schon mal eingeführt und haben da ordentlich abgeschöpft. Also insofern, die Debatte darüber ist nicht neu. Auch der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat sich damit interessanterweise Anfang des Jahres jetzt damit beschäftigt und hat gesagt, es geht eigentlich schon, auch wenn es da eben so ein paar Schwierigkeiten gibt. Aber in der augenblicklichen Lage ist das, glaube ich, politisch eben tatsächlich nicht durchsetzbar. Die FDP hat eine ganz klare Position und sagt, wir wollen das nicht, wir werden das nicht einführen. Und deswegen ist ja der Wirtschaftsminister jetzt sozusagen, hat einen Schritt zurückgemacht und an die Seite und sagt jetzt, dann versuchen wir es eben über das Kartellrecht.
Ja, aber so richtig erklärt er auch noch nicht, wie er das machen will, ne?
Er hatte ja angedeutet, dass es ihm vor allem da um die Transparenz der Daten geht, also dass man eben bei den Unternehmen doch genauer in die Bücher schaut, um nachzuvollziehen, wie bilden die ihre Preise. Und das in der Tat würde ja dann mal für ein bisschen Aufklärung sorgen und vielleicht auch nicht erst im Nachhinein, sondern dann schon im laufenden Verfahren. Das ist sicherlich nicht ganz dumm und ich finde es auch fast die elegantere Lösung als jetzt eine Übergewinnsteuer, die ja doch irgendwie so ein bisschen den Anstrich des Willkürlichen hat. Ja, also der Staat bedient sich dann, wenn er meint, dass Unternehmen über Gebühr profitieren von einer krisenhaften Situation, während das andere eben das Wettbewerbsrecht ist, was ja am Ende immer der gesamten Volkswirtschaft auch zugutekommen soll. Mhm. Na, wenn die Verbraucherinnen und Verbraucher geringere Preise zahlen, ist das gut für alle.
Das heißt aber dann, man erhofft sich hier am Ende einen Effekt dadurch, dass man die Unternehmen zu mehr Preistransparenz zwingt.
Ganz genau. Es ist ja so, dass es durchaus Oligopole gibt, die funktionieren. Nehmen wir mal den Lebensmitteleinzelhandel, wo ein Markt ist, der trotzdem eben funktioniert. Ja, da gibt es Wettbewerb, da gibt es neue Markteintritte, da gibt es Innovation, zum Beispiel durch diese Schnelllieferdienste, um jetzt mal eine jüngere Innovation zu nennen. Und Lebensmittel sind ja auch nicht irgendwie über Gebühr teuer oder so. Und zum Beispiel hat auch der Lebensmitteleinzelhandel ja zu großen Teilen die Mehrwertsteuersenkung weitergegeben, 2020. Und im Mineralölmarkt scheint mir das nicht so gut zu funktionieren. Und das ist ja eigentlich nicht im Sinne dann von unserem Wirtschaftsmodell, wenn man es jetzt mal so rumdenkt, ne?
Ja, aber ich finde tatsächlich so richtig klar ist das noch nicht, was der Wirtschaftsminister da vorhat. Also absehbar ist, es wird jetzt unmittelbar keine schnellen Preissenkungen geben, weil das Ganze wird dauern. Und also insofern kommt man da über das Kartellrecht erstmal nicht weiter, weil wie gesagt, die Umsetzung wird Zeit brauchen. Das Zweite ist, so wie ich Habeck verstanden habe, geht es ja schon darum, man hat bislang diesen Marktmissbrauch im Tankstellenmarkt noch nie nachweisen können. Er will jetzt sozusagen die Schwelle senken, dass man eben vielleicht doch diesen Missbrauch auf die Spur kommt. Und was er ja schon auch ein Stück weit plant, ist so eine Art Beweisumkehr. Das heißt, dass die Unternehmen nachweisen können, dass sie nicht den Markt missbrauchen. Und da bin ich mal gespannt. Also das, wie das wirklich genau funktionieren soll, ist offen. Und es gibt ja auch schon wirklich breite Proteste. Der Handelsverband hat schon gesagt, das geht alles irgendwie viel zu weit. Das ist politisch willkürlich. Der BDI sagt, das wird unser Rechtssystem erschüttern. Also was ich daran auch interessant finde, bislang ist ja Habeck auch so everybody's darling, auch in der Wirtschaft. Und jetzt plötzlich gibt es da richtig mal Gegenwind. Und ich glaube auch, dass allein das wird natürlich auch den politischen Prozess enorm beeinflussen.
Was ich ganz bemerkenswert finde, ist, dass man hier eine Gesetzgebung auf den Weg gebracht hat, ja auch gegen den Einwand zahlreicher Expertinnen und Experten, also schon in der Anhörung im Bundestag, haben ganz viele Fachleute gewarnt, das wird so voraussichtlich nicht funktionieren. Und der Tankrabatt bzw. die Energiesteuerentlastung auf fossile Kraftstoffe ist auch aus klimapolitischer Sicht einfach eine totale Schnapsidee, um es mal kurz zusammenzufassen. Nichtsdestotrotz hat man sich in der Ampelkoalition dazu entschieden, das doch umzusetzen. Und ich finde einfach, man merkt jetzt irgendwie, dass das schon eine schlechte Politik ist, die da gemacht wird. Der Chef des Bundeskartellamtes hat ja auch angemahnt, dass man hier keinen Mechanismus gefunden hat oder mitgedacht hat, um die tatsächlich dazu zu zwingen, die Konzerne diese Steuersenkung weiterzugeben. Und das finde ich schon wirklich, wirklich bemerkenswert. Gerade auch von einer Partei wie der FDP, die sich ja Finanzpolitikkompetenz auf die Fahnen schreibt und auch Wirtschaftskompetenz, dann so eine Gesetzgebung zu machen. Mich überrascht es immer noch irgendwie.
Die sich aber wieder rausredet und sagt, wir wollten ja, also Christian Lindner sagt das, wir wollten ja ursprünglich was ganz anderes haben. Wir wollten ja, dass quasi der Preis regulär ausgezeichnet wird an der Tankstelle und dann soll der Kunde erst an der Kasse sozusagen den Rabatt bekommen, den dann wieder die Tankstellenbetreiber geltend machen müssten gegenüber dem Staat. Und insofern ist es natürlich auch ein bisschen ein schwarzes Peterspiel, ja. War nicht durchsetzbar innerhalb der Koalition. Die Frage ist natürlich auch, was Christian Lindner ja nie so richtig ausgeführt hat, ob dieses Konzept ja wirklich nicht erheblich teurer geworden wäre, wenn man sozusagen einen Fixpreis festgesetzt hätte, 2 Euro, und wir hätten einen Benzinpreis von 2,40 Euro, dann kann sich jeder ausrechnen, schon das jetzt kostet 3 Milliarden, dann wäre es wahrscheinlich noch viel teurer geworden. Also auch da bei diesem anderen Modell sind schon viele Fragen offen.
Ja, und hätten dann am Ende nicht trotzdem auch die Konzerne einfach einen Preis machen können, also genauso wie jetzt quasi?
Genau, auch das.
Ich finde das auch eine sehr putzige Ausrede, ja, weil ich meine, das geht so in den Bereich der völligen Spekulation, ob das jetzt besser geklappt hätte oder nicht. Ich finde es auch erstaunlich, vielleicht hat man sich auch getraut, weil das bei der Mehrwertsteuer 2020 auch nicht festgeschrieben wurde und da zumindest größtenteils ja funktioniert hat, je nach Branche, mit der Weitergabe der Steuersenkung. Interessanterweise übrigens bei den Spritpreisen auch nicht vollständig. Oder was jetzt die Motivation war, eben die Weitergabe nicht irgendwie gesetzgeberisch zu fixieren oder ob das schlichtweg nicht funktioniert.
Mich hinterlässt es auch insofern etwas ratlos, als dass nach meinen Informationen Christian Lindner diese Idee dieses Krisenrabatts Kraftstoffe, wie er das anfangs auch genannt hatte, kommuniziert hat, ohne sich wirklich so hundertprozentig mit allen in der Partei darüber auszutauschen. Das war ein ziemlicher Alleingang von ihm, nachdem er ja an diesem Wochenende vorher auch schon gesagt hatte, nee, wir machen in dieser Hinsicht auch nicht irgendeine Steuerentlastung oder ähnliches. Dann kam er mit diesem Vorschlag und war ja auch anfangs nicht so richtig in der Lage, genau zu erklären, wie er sich das eigentlich vorstellt. Da mussten wir ihm auf einer Pressekonferenz das auch wirklich mühsam Stück für Stück aus der Nase ziehen. Und erst in den darauffolgenden Tagen entwickelte sich das so etwas konkreter. Auch vor dem Hintergrund finde ich das sehr merkwürdig, wenn beispielsweise ein Verkehrsminister Volker Wissing jetzt irgendwie das so hinstellt, als hätte Christian Lindner dann total ausgeklügeltes Modell präsentiert, weil das war es ja von Anfang an nicht. Wichtig war der FDP nur irgendwie eine Entlastung zu finden im Bereich der Kraftstoffe, was ich persönlich durchaus nachvollziehbar finde, weil die Preise enorm hoch waren und ja auch immer noch hoch sind. Nur Frage ist ja auch, hätte es Alternativen gegeben dazu, statt über die Kraftstoffe konkret zu gehen, was hätte man sonst machen können? Fällt euch was ein?
Ja, also ich meine, wenn man jetzt sozialpolitisch etwas genauer agieren will, ja, das ist ja auch das, was Fuß kritisiert, dann wäre ja eigentlich immer der Weg, Menschen zum Beispiel durch Direktzahlungen zu entlasten, die es eben nicht so dicke haben. Während man eben jetzt bei dem Spritpreis so mit der Gießkanne alle Autofahrer und im Zweifel die, die am meisten verbrauchen, Klammer auf, mit großen Autos, Klammer zu, auch am meisten entlastet. Und das ist so insofern ein bisschen unspezifisch, diese Maßnahme. Ne?
Ja, ich stimme dir tatsächlich zu. Das ist auch mein Argument, was ich eigentlich immer wieder gerne verwende. Ne? Also zielgenauer und natürlich die kleinen und mittleren Einkommen gezielt entlasten. Aber also ich finde, auf der anderen Seite muss es halt schnell gehen oder sollte schnell gehen und es muss da einfach sein. Da war natürlich dieser Ansatz schon naheliegend. Und das andere ist natürlich, wenn man sich so Umfragen dazu anschaut, sind eigentlich die meisten Leute doch ziemlich begeistert von solchen Maßnahmen, weil eben auch viele leiden darunter.
Klar.
Und insofern ist es natürlich schon manchmal, ja, und dann kommt eben dazu, Politik funktioniert ja nicht nach der reinen Lehre irgendwie, was ist jetzt wirklich sinnvoll und nicht sinnvoll, sondern jeder bedient ja auch sein Klientel. Über das 9-Euro-Ticket kann man auch streiten. Das ist nicht nur alles rosa-rot und glücklich. Also insofern war das der FDP halt da an dieser Stelle wichtig, ein Zeichen zu setzen. Hilft ja auch den Spediteuren zum Beispiel, die werden davon ja auch entlastet und so. Also das ist auch ein Stück weit schon auch nachvollziehbar und ich glaube, man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht im Elfenbeinturm nur sitzt und sagt, ja, aber guckt mal, ihr wollt doch irgendwie Energie teurer machen. Und ich erinnere an den 5-Mark-Preis für den Liter Benzin bei den Grünen damals, den auch um die Ohren geflogen ist.
Aber jetzt beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Es macht ja nur dann Wählerinnen und Wähler glücklich, wenn es funktioniert. Und das total Blöde an dieser Maßnahme ist, so ein bisschen wie mit Corona-Maßnahmen. Ne? Hätte es das jetzt nicht gegeben, wüsste keiner, ob das Benzin teurer ist. Also klar, mit Blick auf Frankreich kann man davon ausgehen, man kann irgendwie Annahmen treffen. Aber rein psychologisch ist das doch total unbefriedigend jetzt. Es wurde eine Maßnahme eingeführt, die gefühlt und im Geldbeutel sofort wieder verpufft ist. Und ob Autofahrende, wenn es diese Maßnahme nicht gäbe, jetzt mehr ausgeben würden oder nicht, ist ihnen im Zweifelsfall wurscht. Und das ist an dieser Maßnahme so tierisch, ja, warum das, glaube ich, auch so ein Aufregerthema ist.
Und ich glaube, der zusätzliche Aufregerfaktor, der kommt dann tatsächlich im September, wenn das alles vorbei ist. Also wenn das 9-Euro-Ticket weg ist, wo Volker Wissing ja auch schon gesagt hat, nee, das verlängern wir nicht. Und wenn dann mit Blick auf Jahresende tatsächlich auch das Ölembargo, was jetzt nur so ein halbes Embargo ist, aber ja auch näher rückt und sich der Energiemarkt dann entsprechend auch nochmal verändert. Wir wissen ja auch nicht, wie sich das jetzt in der Gassituation entwickelt und so. Also wenn dann die Preise auf einen Schlag so richtig hochballern, da stelle ich mir dann schon auch die Frage, was das mit der öffentlichen Wahrnehmung macht.
Und das kann der Staat vielleicht auch irgendwann nicht mehr alles entlasten und auffangen.
Genau.
Ne?
Aber die Frage ist ja auf der anderen Seite, wenn jetzt die FDP sich hinstellen würde, würde es sagen, okay, wir sehen schon auch, so richtig aufgegangen ist das nicht, was wir da vorhaben. Ich meine, das wäre natürlich politisch einfach ein Desaster.
Und Weiß ich gar nicht.
Ja, doch, glaube ich schon. Und insofern, klar, es werden da 3 Milliarden Euro verballert, die aber vielleicht ja sogar auch ein bisschen bei den Leuten ankommen. Wie gesagt, da gibt es ja ganz unterschiedliche Einschätzungen. Aber jetzt dieses Eingeständnis zu machen, zu sagen, nee, wir nehmen das zurück. Sorry, Leute, war ein Fehler, kommt nicht mehr vor. Das glaube ich nicht. Und dann erinnern wir uns an meinen früheren Verkehrsminister, der uns da ja auch so viel eingebrockt hat damals mit der Maut und so.
Ja, aber ich finde halt, in der aktuellen politischen Situation erlebt man zum Beispiel auch die Grünen. Du hast Habeck als Everybody's Darling gerade angesprochen. Die Grünen geben sich in dieser Ausnahmesituation, in der Europa und die Welt im Moment ist, durch den russischen Angriffskrieg irgendwie pragmatisch, irgendwie auch mal deutlich kompromissbereiter. Und ich habe schon den Eindruck, dass bei der FDP, auch jetzt nach den Landtagswahlen, wo es für sie echt nicht richtig gut ausgegangen ist, sie sind aus Landesregierungen rausgeflogen, sagen jetzt, wir müssen eigenständiger sein, sichtbarer sein. Das führt, finde ich, noch mal viel stärker dazu, dass sie so auf Dingen beharren, die sie schon immer wollten. Mhm. So sich auf Dinge zurückbesinnen, die sie irgendwie als ihren Markenkern ausgemacht haben. Keine neuen Steuern, auf jeden Fall die Schuldenbremse einhalten. Das sind so Sachen, die gerade immer wieder nach vorne gestellt werden. Und ich finde, der Partei gelingt es gerade nicht so richtig gut zu zeigen, wo sie eigentlich auch mal kompromissbereit ist, wo sie eigene Linien auch in dieser Sondersituation, in der wir alle sind, einfach mal aufgibt und sich pragmatisch zeigt und kompromissbereit ist.
Aber dann schau doch mal die SPD, der Heil, der da mit seinem plötzlich seinem sozialen Klimageld um die Ecke gekommen ist, was eigentlich dieser ganzen Ursprungsidee ja doch sehr zuwiderläuft, weil davon sollten ja alle profitieren. Also ich will mich jetzt nicht zum FDP-Verteidiger aufschwingen, aber ich finde die anderen, du hast die Grünen gesagt, die sind vielleicht ein Stück weit da am pragmatischsten, aber wie gesagt, auch bei der SPD sieht man schon auch, klar, wir gucken, wo steht unser Klientel, was tut denn gut, und da versuchen wir so ein bisschen politisches Kapital rauszuschlagen.
Und beim Thema Erdgas, würde ich jetzt mal behaupten, haben auch die Grünen ihre Flexibilität erwiesen, was jetzt aber dann vielleicht Teile ihrer Wählerschaft ihnen halt auch vorwerfen wird. Ne? Ja. Also ob das dann immer nur so glücklich ist.
Ich würde das auch keinesfalls gutheißen wollen, gerade wenn ich an die LNG-Terminals denke. Ich wollte es nur sozusagen als politisches Kommunikationsinstrument einmal hervorgehoben haben.
Auf jeden Fall.
Aber gut, man kann es ja weiterführen und kann sagen, die Grünen sind bis zum Erbrechen pragmatisch.
Total. Also, ja. Das kann man ganz genau so sagen, finde ich.
Die Realos haben die Macht übernommen.
Genau.
Ja, weil sie tragen am Ende ja auch diesen Tankrabatt mit, der dazu führt, dass wir eine totale Überprivilegierung fossiler Kraftstoffe haben. Silke, du hast eben gesagt in dem Nebensatz irgendwie, dass AutofahrerInnen entlastet werden. Ich finde das ja nur bedingt, weil tatsächlich ja nur diejenigen entlastet werden, die einen fossilen Antrieb haben. Wenn du ein Elektroauto hast, hast du keine Entlastung.
Das ist korrekt, klar.
Das trifft jetzt noch nicht auf so viele Menschen in Deutschland zu, aber ist ja auch ein steigender Markt. Und irgendwie das in keinster Art und Weise zu berücksichtigen in dieser ganzen Entlastungsdebatte, finde ich auch sehr, sehr merkwürdig.
Ja, ich musste gerade kurz darüber nachdenken, aber es ist tatsächlich ja nur eine Energiesteuersenkung für fossile Kraftstoffe. Ne?
Ja.
Also Erdgasautos werden auch entlastet, aber also ich habe es mir heute nochmal angeschaut da beim Finanzministerium, aber Strom für E-Autos ist tatsächlich nicht dabei, aber der Markt ist ja nun wirklich auch alles andere als transparent. Also wenn man sich den Tankstellenmarkt vorknüpft, dann könnte man vielleicht bei den Ladesäulen dann auch mal vorbeischauen, weil das ist ja auch ein ziemliches Gehodel.
Ich sehe schon, das Thema des nächsten Politik-Podcasts haben wir ja auch direkt rausgearbeitet. Aus eurer Sicht, wie geht denn das jetzt weiter? Also die Maßnahme läuft jetzt einfach so durch? Die nächsten 2,5 Monate sind es noch? Macht man jetzt so weiter mit dem Tankrabatt?
Ich fürchte fast, ja. Also ich würde jetzt auch weder politisch noch praktischen Ausweg erkennen. Wie siehst du das, Jörg?
Ja, ich sehe das auch so. Ich glaube auch, also ich habe es ja vorhin ausgeführt, ich glaube, die FDP wird einen Teufel tun, da sich jetzt diesen Schnitzer da einzugestehen und einen Rückzug zu machen. Und ich glaube auch, das läuft durch. Und dann würde ich sagen, nach dem letzten Entlastungspaket ist vor dem nächsten Entlastungspaket. Also das wird uns weiter begleiten. Und wie gesagt, mit den Gasturbulenzen, die wir jetzt ja auch wieder haben in diesen Tagen, der Druck steigt, die Lebensmittelpreise bleiben hoch auch. Also diese ganze Palette mit Preissteigerungen. Also insofern, wir kriegen in jedem Fall das nächste Paket, da bin ich ziemlich sicher.
Was mich interessieren würde, ist, wann denn dieser Moment in der Politik eintritt, dass sie sozusagen den Menschen reinen Wein einschenken und sagen, ja, fossile Kraftstoffe sind teuer. Und das ist auch gewollt.
Tja.
Aber sie sind ja auch schon teuer, weißt du?
Also nein, aber noch, also jetzt wird ja so getan, oh Gott, die Preise sind teuer, Entschuldigung, wir machen was, so darf es nicht sein, verbrauchen sie ruhig weiter so viel. Das ist ja das Preissignal, was jetzt gesendet wird. Aber wann kommt der Moment, wo wir sagen, wir wollen eigentlich gar nicht, dass ihr fossile Kraftstoffe nutzt, ja, wo wir es gerade von den E-Autos hatten? Wann kommt dieser Moment politisch, wo man wirklich sagt, nee, das ist teuer, das ist auch richtig so, aber wir wollen eigentlich gar nicht, dass ihr so viel Auto fahrt, weil fürs Klima ist das ehrlich gesagt ziemlich blöd.
Ich glaube, das ist für FDP und SPD noch ein sehr, sehr weiter Weg. Also hat man jetzt ja auch gesehen bei der Entscheidung aus Brüssel mit dem Verbrenner aus, als sofort irgendwie das FDP-geführte Verkehrsministerium nochmal wieder ein Veto eingelegt hat, beziehungsweise gesagt hat, nee, Moment, wohingegen das Wirtschaftsministerium direkt darauf verweist, das ist aber genau die Linie der Bundesregierung und darauf haben wir uns im Koalitionsvertrag verständigt. Also hier wird auch nochmal der Koalitionsvertrag von unterschiedlichen Seiten unterschiedlich interpretiert.
Ein kleiner Einwand, den will ich trotzdem noch geben. Silke, ich sehe das auch so wie du und Ann-Kathrin, du auch. Aber ich glaube, der Punkt ist natürlich, wenn man den Eindruck hat, wie gesagt, man kann es ja nicht so richtig nachweisen, aber da ist so viel Spekulation im Markt. Mhm. Das heißt also, die Kosten spiegeln gar nicht eigentlich den Markt wider, sondern werden durch Spekulation auch nach oben getrieben. Dann stellt sich ja schon die Frage, wenn es eben wirklich gar nicht so ist, dann kann man den Leuten aber auch schwer gleichzeitig machen, Leute, irgendwie ist es einfach viel zu teuer, ihr müsst eigentlich das Auto stehen lassen. Also ich glaube, da ist schon den Ansatz zu wählen, zu sagen, nee, wir versuchen da irgendwie dann eben auch gegen so eine Wettbewerbsverzerrung und Marktmissbrauch vorzugehen, dann ist es schon ein also finde ich für mich halt auch nachvollziehbar. Und viele Leute können eben aufs Auto auch nicht verzichten. Also ich finde jetzt nur einfach zu sagen, Leute, ist halt teuer, da müsst ihr halt jetzt mit klarkommen, das greift mir dann schon auch zu kurz.
Nee, aber ich meine jetzt so mal in der Zukunft, ne, dass wir jetzt nicht dafür aufgestellt sind, gerade außerhalb von Städten, uns mit dem ÖPNV in großen Massen fortzubewegen. Das erleben wir derzeit jedes Wochenende. Aber irgendwann müssen wir ja mal damit anfangen, so zu denken und zu kommunizieren politisch, zumindest wenn wir die 2-Grad-Ziele faktisch erreichen wollen.
Und da würde ich nochmal auf was zurückkommen wollen, was wir am Anfang besprochen haben, nämlich das Nicht-Funktionieren der Lenkungssignale beim Spritpreis. Weil theoretisch, nein, ganz praktisch, haben wir ja auch eine Gesetzgebung, die den Spritpreis Jahr für Jahr teurer macht durch die nationale CO2-Bepreisung. Das sind immer nur ein paar Cent, aber es ist absehbar, dass Sprit in den kommenden Jahren einfach auch durch diese Gesetzgebung deutlich teurer wird. Und ich habe ehrlich gesagt nicht den Eindruck, dass das den Verbraucherinnen und Verbrauchern unbedingt so klar ist. Ich kenne Leute, die sich jetzt noch einen fossilbetriebenen Neuwagen kaufen. Wenn man sich die Entwicklung der Spritpreise in den kommenden Jahren absehbar anguckt, ist das einfach eine schlechte Idee. Und da irgendwie finde ich, ist die Kommunikation müsste am Ende anders aussehen, damit dieses Faktum, was durch Gesetze jetzt schon geschaffen wird, den Menschen tatsächlich klarer ist.
Ja, aber ich finde, du wirst halt überholt durch die Entwicklung am Markt, wird deine eigene Politik, die du machst, wird faktisch schon überholt. Und das, was wir jetzt eigentlich haben, wollte Politik eben vorsichtig und langsam erreichen. Ja. Und jetzt plötzlich hast du Wumms, diese wahnsinnige Preisexplosion irgendwie in jeglicher Hinsicht. Und ja, das setzt natürlich am Ende, und ich finde, Politik muss am Ende natürlich auch die Leute ein Stück weit mitnehmen. Also insofern kann ich mir auch gut vorstellen, vielleicht dreht man dann auch ein bisschen wieder zurück bei der CO2-Steuer, weil man sagt, oh, das geht jetzt irgendwie, schießt alles doch deutlich über das Ziel hinaus. Jetzt kann man den Leuten nicht noch zumuten, Jahr für Jahr, dass es von uns gewollt auch noch teurer wird.
Da nimmt man dann aber andere wiederum gar nicht mit, ne? Also eben Generation Fridays for Future, die lässt man dann halt auf der Straße stehen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber auch deren Pakete, die sie bei Zalando oder im Avocado-Store bestellen, müssen von irgendwem ja zu ihnen geliefert werden. Und diese Lieferfahrzeuge sind im ländlichen Raum halt auch noch nicht elektrisch betrieben und auch in der Stadt häufig nicht. Also ich sehe das Generationsargument, was du machst, aber wollte es an dieser Stelle kurz einschränken, weil
zu Recht, ja.
Auch die junge Generation hat ja zum Teil einen Lebensstil,
nein,
der
da
immer
gibt's
noch
welche,
auf
die das,
fossilen
die es nicht kümmert, ist logisch. Ja, klar. Genauso wie es alte Leute gibt, die kein Auto fahren.
Also. Genau. Und diese Komplexität der unterschiedlichen Lebensrealitäten dann tatsächlich irgendwie auch abzubilden, ist dann wiederum ja auch die Schwierigkeit dieser bunten Koalition, die wir da haben. Insofern finde ich ja ganz grundsätzlich diese Herangehensweise im Entlastungspaket auf der einen Seite was für den ÖPNV zu machen, auf der anderen Seite was für den individualisierten, ne, fossilen Verkehr.
Also, Individualverkehr.
Danke, das ist der Fachbegriff.
Ja, aber am Ende finde ich es tatsächlich, vielleicht ist es ja auch eine ganz gute Klammer, dass der Lindner sich hinstellt und sagt, wir müssen die Schuldenbremse einhalten, weil das wird natürlich verhindern, dass das, was wir in der Großen Koalition hatten, nämlich schon wieder passiert, Geld wird mit beiden Händen ausgegeben, weil es ja da ist. Und durch diese Vorgabe von Lindner gibt es schon auch eine Klammer, die wird die Koalition zwingen zur Priorisierung. Kann man natürlich drüber streiten, wie die dann ausfallen wird. Aber das könnte ja auch durchaus was Positives sein.
Ja, was widerspricht dem eigentlichen Kompromissmodell, was man jetzt als Ampel für sich gefunden hat, dass irgendwie jeder ein bisschen was bekommt. Das wird, glaube ich, eine Herausforderung.
Ja gut, dieses Jahr nochmal in die Vollen und nächstes Jahr wird es dann schwierig.
Ja.
Ja, so wird das sein.
Das ist dann also auch wiederum ein Thema eines nächsten Politik-Podcasts, wo Jörg das nochmal ausführlich aufdröseln wird.
Aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass die FDP sich ja wirklich standhaft weigert, auch nur in irgendeiner Form das Thema Steuererhöhung anzupacken. Ne? Ich meine, es gibt echt Leute, denen es richtig gut geht in Deutschland. Mhm. die vermutlich nicht weniger konsumieren oder irgendwas, wenn sie ein bisschen mehr Steuern zahlen.
Sehe ich auch so. Ich finde auch, die verbaut sich damit, was die FDP, dass sie so starr ist.
Ja. Weil sie halt gar nicht auf die Realität eingeht, dass sich die Welt halt seit dem russischen Angriff auf die Ukraine total verändert hat.
Das finde ich dann eben auch im Bereich von Lebensmitteln. Du hast es ja eben auch schon angesprochen, Jörg. Die Lebensmittel werden ja auch immer teurer. Und selbst da sperrt sich die FDP ja im Moment auch gegen eine Flexibilisierung beispielsweise der Mehrwertsteuer. Die Grünen schlagen da ja immer wieder auch Absenkungen vor. Auch Özdemir hat sich da auch überlegt, dass er vielleicht so auch eine positive Lenkungswirkung hin zu einer nicht tierischen Nahrung bekommen könnte. Aber schon da verwehrt sich die FDP auch Flexibilisierungen des Steuermodells. Und das erschließt sich mir noch gar nicht.
Mhm. Aber wie gesagt, ich finde, Grüne und SPD machen sich manchmal halt auch ein bisschen zu leicht, weil die gerne in die Töpfe greifen. Klar. Und wie gesagt, wir haben das gesehen bei der Großen Koalition. Natürlich war die Steuereinnahmen ganz andere, die weltpolitische Lage war eine ganz andere, aber das war natürlich dann auch einfaches Regieren. Jetzt ist es halt schwieriger. Mhm. Und wie gesagt, ich halte diese Klammer über die Schuldenbremse nicht die schlechteste, weil auch das ist ein Generationenthema, nicht nur das Klima.
Ja, klar. Glaubt ihr denn, dass die Koalition das aushält? Weil das wird ja wahnsinnige Spannungen erzeugen, oder?
Ja, wird es, tut es schon jetzt sichtbar. Also da sind ja immer wieder auch Absatzbewegungen inhaltlicher Art, wo man sich voneinander abgrenzt. Interessanterweise nicht in persona. Also wenn man sich die Spitze anguckt, Scholz, Lindner und Habeck sind sehr bemüht, nicht schlecht übereinander zu reden, aber sie reden durchaus schlecht über die Politik des anderen. Das finde ich sehr, sehr auffällig. Und ich glaube schon, dass das sehr herausfordernd wird, auch dann auf der Ebene der Fraktionen. Da hat man auch einige Querschläger, nicht nur in der FDP, die sind mir jetzt ganz besonders bekannt, aber auch in den anderen Fraktionen gibt es sie ja. Ich glaube nur, dass angesichts des Drucks von außen, der Kriegssituation, die um jeden Preis zusammenhalten werden, weil jetzt will keine Neuwahlen.
Mhm.
Schönes Abschlusswort.
Dann sind wir uns ja alle einig.
Oh, oh, das
nein,
gibt.
Nein.
Das gibt HörerInnen-Post. Politik-Podcast Folge 263 war das mit Ann-Kathrin Büsker, Jörg Münchenberg und Silke Hane. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, ihr zwei. Und vielen Dank Ihnen und euch, dass ihr zugehört habt. Wir sind erreichbar für böse HörerInnen-Post und Fragen und Feedback an politikpodcast@deutschlandfunk.de. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.